Hallo und herzlich willkommen. Hier ist Anne Durmas von Perspektivenwechsel und ich freue mich, dass du reinhörst in meinen Podcast Die Glücklichmacher, der Podcast, der Mut macht. Und jetzt Podcast ab. Hallo Stefan.
Hallo.
Wir sind hier heute auf der Lebensfreudemesse in Hamburg und ich habe dich kennengelernt an deinem tollen Stand. Du bist Verleger. Dein Verlag heißt?
Arun Verlag.
Arun Verlag. Und worauf ist der genau spezialisiert?
Auf alle möglichen Arten von Spiritualität, vor allem sehr viel erdgebundene Spiritualität, Männer- und Frauenspiritualität. Mhm. Dann haben wir Schamanismus, das ist ein ganz starkes Thema bei uns, alternatives Heilen, Orakel, wir haben Tarot- und Kartensets.
Ja.
Wir haben noch so eine kleine Spezialreihe mit so Büchern, die haben 48 Seiten, ist meistens eine CD mit dabei, entweder die geführte Meditation oder Musik, speziell zu einem ganz speziellen Thema, spezielle Trommelmusik oder auch mal eine geführte Reise oder auch mal ein Hörbuch. Mhm. Also es hängt ganz ein bisschen vom Autoren ab oder von der Autorin. Dann haben wir eine ganz kleine Reihe über Outdoor-Kochbücher, also Gourmet-Küche am Lagerfeuer sozusagen.
Cool.
Und zwei recht verkaufsstarke Titel zum Thema Tätowieren.
Super.
Das ist so mal der grobe Umriss, was wir machen.
Ja, okay. Du bist also Inhaber, Verleger und hast mir jetzt im Vorfeld gesagt, dass es diese Art von Verlagswesen gar nicht mehr so oft gibt. Ne? Also, dass das schon noch was Besonderes ist, dass das Inhaber geführt ist und dass es eben ein kleiner Verlag ist und man da, wenn man sich also für so einen Verlag entscheidet, wirklich noch direkten Kontakt auch hat zum Verleger, ja?
Ja, richtig, genau. Mhm. Ja. Also früher gab es mal eben ganz, ganz viele, so noch vor 25 Jahren, 30 Jahren, wo da dieses große Gründungsfieber war, gerade jetzt in der spirituellen Szene. Logischerweise werden die alle mal von Gründern gegründet oder von Gründerinnen gegründet, aber jetzt im Laufe der Zeit, in den letzten 10 Jahren ganz massiv, haben halt viele ausverkauft, abverkauft, Kasse gemacht, wie man es so schön nennt in der Branche. Und sind halt jetzt ganz viele Verlage, existieren noch als Marke unter dem Dach von großen Konzernen. Und es ist sehr, sehr selten geworden, dass halt noch ein Verlag wirklich Inhaber geführt ist, wo noch eine Verlegerin oder in meinem Fall ein Verleger wirklich da ist und halt mit seiner Persönlichkeit auch hinter dem Programm dieses Verlages steht. Also nicht, ja klar, auch ich muss meinen Lebensunterhalt verdienen, auch ich will natürlich gut verkäufliche Bücher produzieren und keine Flops. Trotz alledem mache ich halt nicht alles und ich mache auch Dinge, obwohl sie Geld versprechen, eben nicht, wenn ich zum Inhalt nicht irgendwie was beitragen kann oder wenn ich dazu keinen Draht habe oder wenn das sogar meinen eigenen Ansichten konträr entgegenläuft. Das sind halt, das ist dann der Unterschied. Also ich kann nur die Dinge machen, zu denen ich auch als Person, als Verleger stehe. Mhm. Dafür mache ich es halt wesentlich intensiver.
Ja.
Dann.
Du, und wie ist das gekommen? Also bist du schon immer Verleger gewesen? Kommst du aus dem Journalismus? Wo kommst du her? Wie kam das, dass du so einen Verlag gegründet hast?
Ich habe in München technischen Umweltschutz studiert.
Aha.
Und wollte eigentlich meine Diplomarbeit zum Thema machen, wie überhaupt der ökologische Gedanke in unserer Gesellschaft über den Lauf der Zeit verankert ist. Mythologisch, religiös, wissenschaftlich und so weiter. Das kommt ja der ökologische Gedanke kommt ja nicht irgendwo her, sondern der wächst ja über Hunderte, wenn nicht gar Tausende von Jahren empor. Vor allem eben auch aus den alten keltisch, germanisch und slawischen Wurzeln. Also auch über die Naturreligiosität dieser Stämme. Aber das wurde nicht als Diplomarbeit angenommen, weil da fand sich kein Professor, der das betreuen wollte. Die haben gemeint, ja, du hast was Technisches studiert, also mach auch was Technisches. Oder such dir irgendwo in der philosophischen Fakultät von der Uni München irgendeinen Diplomvater. Und dann habe ich halt dann doch irgendwas Technisches gemacht, aber das Thema hat mich nicht losgelassen. Habe dann privat ein ganzes Jahr lang weitergeforscht, habe daraus ein Buch gemacht. Das wollte dann auch wieder keiner haben.
Aha.
Dann habe ich mir gedacht, naja, dann ist es halt so, dann machst du deinen eigenen Verlag.
Wahnsinn.
So bin ich an die Sache rangegangen. Also ich lasse mich selten von Dingen, von denen ich überzeugt bin, bremsen.
Wann war das?
89. Also 89 wurde der Verlag gegründet. Im vorherigen Jahrhundert.
Ja, genau. Das ist ja echt eine schöne Geschichte. Also
gibt es jetzt schon, nachrechnen, 28 Jahre, stimmt das? Ja? Ja, 28. Wir werden fast, ja, genau jetzt, mehr oder weniger genau um diese Zeit rum war das. Das sind das 28 Jahre.
Na, happy Birthday sozusagen für
danke,
den Verlag.
Ja, und wächst und gedeiht nach wie vor.
Toll. Ja, super. Ich habe gesehen, dass du auch als Trainer oder Mentor arbeitest und Männerseminare ins Leben gerufen hast und begleitest.
Ja, richtig.
Mein Thema im Podcast ist ja die Glücklichmacher. Was macht dich in deinem Leben glücklich? Hat das damit was zu tun?
Ja, das hat damit sehr wohl was zu tun. Erzähl. Weil irgendwann mal, also ich bin schon jemand, der eigentlich draußen in der Natur sein muss. Ich habe keine Ahnung, wie ich mein Abi geschafft habe, weil ich eigentlich immer mehr in den Bergen war, beim Wildwasserfahren, beim Kraxeln, beim Bergsteigen, beim Tiefschneefahren und so weiter, aber mich halt um Schule oder auch um Studium nicht wirklich irgendwie bemüht habe. Aber anscheinend habe ich es dann doch irgendwie geschafft. Aber dann als Verleger ist es natürlich ein Job, der findet am Stuhl statt, am Schreibtisch, am Computer, immer in künstlichen Räumen. Mhm. Das geht mal so 2 Jahrzehnte lang gut, aber irgendwann mal fehlt einem was. Und dann kam das zusammen, dass ich selber eine Visionssuche gemacht habe. Auch der Grund, mal zu gucken, wie ich bin im Moment mit meiner Arbeit, also nicht mit meiner Arbeit als solche, nicht mit Inhalten, aber mit der Art und Weise, wie die sich so gestaltet und jetzt, wie sie sich entwickelt hat, unzufrieden.
Ja.
Und habe da eben eine eigene Visionssuche gemacht und davon haben dann Freunde und Bekannte mitgekriegt, dass ich die gemacht habe und dann gesagt, ey, das wollen wir auch machen. Und dann habe ich ihnen gesagt, na mach das halt. Nee, wir wollen die bei dir machen. Ich kann das nicht. Ich habe eine gemacht, aber ich habe das nicht gelernt, wie das geht. Doch, du kannst das. Und ja, dann habe ich gesagt, naja, auf euer Risiko. Und dann sind die halt, das ist so eine Gruppe von 6 Mann mit mir in die Berge gezogen. Und dann haben wir das gemacht, dann habe ich festgestellt, das kann ich wirklich. Also es gibt ja so Dinge, die kann man,
ja.
Einfach weil sie einem komplett liegen. Und andere Dinge, da macht man ein Studium und noch 5000 Ausbildungen dazu.
Und die gehen irgendwie so schwer.
Man wird nie über ein vernünftiges Mittelmaß drüber hinauskommen, ganz egal, wie sehr man sich auch immer anstrengt. Das sind so die Dinge, ja, das kann man so machen, aber es wird nie irgendwie, auch der Funke wird nie überspringen.
Ja.
Und da war das halt plötzlich festgestellt, wow, geil.
Da ist der Funke bei den anderen übergesprungen.
Ja, und da kann ich, und es fällt mir vor allen Dingen leicht. Also ich gehe raus, eben mit den Männern, 14 Tage nur in die Natur. Inzwischen fahren wir nach Schweden mit den Kanus, also in den Rogen Nationalpark. Das ist fernab von jeglichem Schuss, da wird gar nicht mehr geschossen. Da gibt es keine Fluglinie, die oben drüber rauscht, da gibt es keinen Handyempfang. Wir brauchen vom Parkplatz bis zum Basiscamp ungefähr 10 bis 11 Stunden im Kanu. Das heißt, es ist wirklich noch Wildnis, die man von hier aus relativ vernünftig innerhalb eines Tages noch erreichen kann, innerhalb Europas. Und da sind natürlich auch Männer dabei, die mit Lebensproblemen schwanger gehen. Teilweise sind die erträglicher Art, teilweise sind die aber auch richtig heftig. Mhm. Also da alle möglichen Suchtproblematiken, Suizidgeschichten, Drogengeschichten, heftige Verluste durch Tod oder andere Geschichten. Also alles, womit man eigentlich im Leben herausgefordert wird und dann halt das nicht so einfach wegstecken kann. Burnout, Sachen vielleicht. Mhm. Also da neigen ja Männer auch mehr dazu als Frauen. Oder beziehungsweise ein anderes Thema, da könnte man vielleicht noch drauf kommen.
Ja.
Und dann komme ich zurück. Also diese 14 Tage sind nicht einfach für mich. Das ist also bis auf die Zeit, wo ich dann wirklich schlafe, die 6 Stunden am Tag.
Du bist ja immer on.
Ich bin immer on, weil ich habe ja natürlich, also wir machen das zu zweit, aber wir haben 10 Männer draußen, die ihr Lebensthema haben. Die wollen gut betreut und vorbereitet werden. Wir kochen dann noch draußen am Lagerfeuer.
Also ihr verpflegt euch selber.
Ihr
schlaft in Zelten oder wo schlaft ihr?
Draußen. Der Tag beginnt um 7 Uhr in der Früh und endet abends um 11. Ne? Und da sollte man meinen, wenn dann die 14, und dann haben wir noch so eine Anfahrt von fast 2000 Kilometern. Und wenn man da meint, man, also wenn man da von 14 Tage zurückkommt, ist man platt. Falsch. Ich komme von dieser Arbeit zurück und bin also nicht so fertig,
wie man
sich eigentlich, also 14 Tage im Büro machen mich fertiger, zuer, gesättigter, oh, also der Bayer sagt, oh, gefreidelt, also das kann man schlecht ins Norddeutsche übersetzen.
Ziehst, oder so, aber also so wie es sich anhört, du ziehst halt deine Lebensenergie aus der Natur und auch aus dieser Arbeit, ne? Es gibt dir was, es bringt dir was und dadurch ist es leicht und das vitalisiert dich halt.
Genau, richtig. Hm. Deswegen wird die Arbeit nicht schlecht, bloß weil es mir Spaß macht. Und weil es mir leicht fällt.
Das ist genau der Punkt.
Diesen Trugschluss darf man jetzt nicht machen. Ne?
Also
Arbeit, richtig gute Arbeit, muss eigentlich demjenigen, der sie durchführt, Spaß machen, damit sie richtig gut wird.
Genau, und dass sie dann auch wieder leicht ist.
Genau.
Und wir nicht das Gefühl haben, dass wir ackern.
Ackerei sein, muss nicht schwer sein, um gut zu sein. Sie kann auch leicht, also eigentlich, wenn sie richtig leicht leicht runtergeht und man aber selber natürlich einen sehr hohen Anspruch an seine Arbeit hat, inhaltlich wie an die Qualität, dann ist das eine gute Sache. Und deswegen haben wir das jetzt auch weiter ausgebaut, also auch mein Kompagnon, der Gerhard Popfinger, und ich unter Männerzeit, das ist so das Label, kann man uns auch finden im Internet,
ja.
www.männerzeit.de. Und da haben wir halt mehrere solche Sachen entwickelt, womit wir mit den Männern in die Natur rausgehen und dann dort halt unsere Arbeit machen und denen versuchen helfen mit ihren Lebensproblemen.
Genau, und wie macht ihr das? Also einerseits seid ihr draußen, das hat viel natürlich mit der Verbindung zur Natur zu tun, aber natürlich wusste sie ja auch mit Beratung, Fragen, Coaching, ne, begleiten. Wie geht ihr da so vor? Was ist da so euer Mittel, euer Schlüssel, um sie gut zu begleiten?
Also das ist jetzt eine provokante Theorie, die ich jetzt äußere.
Ja.
Bei Frauen können sich zusammensetzen, reden und das bringt bei Frauen unheimlich viel. Männer setzen sich zwar zusammen, machen alles Mögliche, reden aber nicht wirklich über tiefe Dinge, sondern
ja.
spielen halt Karten, schauen Fußball,
ja.
essen irgendwas, grillen zusammen.
Gucken ins Feuer,
schweigen sich an, sind nach 10 Stunden der Meinung, geile Unterhaltung. Damit kommen wir schon nah an die Sache ran. Das heißt, die Frau lernt durchs Reden und die kann ihre Probleme auch durchs Reden recht gut in den Griff bekommen und bewältigen, erkennen, sich ihre eigenen Therapien dazu entwickeln. Der Mann braucht Erlebnisse, der Mann muss es im wahrsten Sinne des Wortes begreifen und um etwas begreifen zu können, muss er es anfassen können. Das heißt, der Mann lernt nur durch eine intensive Erfahrung. Und intensive Erfahrung heißt beim Mann Schweiß, Blut und Tränen.
Wahnsinn. Da sind wir wieder
ist so,
beim Ursprung.
Das sind meine Erfahrungen. Also wenn jetzt Männer mit wirklichen Lebensthemen schwanger gehen, die aus dem Normalen herausragen, was sie so halt im Büro haben oder so, also wenn so eine Burnout-Geschichte ist oder eben eine Drogengeschichte.
Ja.
Oder Männer sind klassische Süchtler. Arbeitssucht, Drogensucht, Alkohol,
Kokain, Zigaretten.
Zucker, wenn man das will, dann
Sex,
Porno.
Egal, ach, alle Süchte,
da kann einem viel dazu einfallen. Und das sind Dinge, die werden, da kann man labern, so viel man will, die sind so tief drin, die müssen wirklich geknackt werden. Und noch, eins hat der Mann noch, der hat einen super Panzer. Der ist gut, der Panzer, sonst könnte er da draußen in dieser rauen, doch sehr leistungsorientierten Welt gar nicht bestehen. Also der Mann muss sich verpanzern, um seine Leistung bringen zu können.
Da haben wir es leichter, ne?
Ja, aber irgendwann ist der Panzer natürlich nicht mehr nur Schutz, sondern auch Gefängnis.
Ja.
Das heißt, irgendwann wird das Ding so dick, verhärtet sich, kann gar nicht mehr aufgebrochen werden. Das heißt, er steckt in diesem Panzer und ist oftmals gar nicht mehr fähig, über seine Gefühle überhaupt zu reden, überhaupt ranzukommen, das irgendwie zuzulassen. Und da sagen wir, okay, was der Mann jetzt braucht, ist sowas wie ein Schock, so ein heilsamer Schock. Und deswegen sagen wir, es darf nicht so einfach sein. Es muss wirklich auch für den Mann eben Blut, Schweiß und Tränen. Das heißt, wir fahren raus in die Wildnis und entfremden sie von allem, was sie gewöhnt sind. Also von Handy, von irgendwelchen Sicherheiten, von regelmäßiger Ernährung, von Wärme, von Trockenheit und so weiter. Und bringen sie dahin, wo es noch gefährlich ist in unserem Leben. In die Wildnis. Also wenn sich dort jemand ernsthaft verletzt, kann das hier, wo wir jetzt sitzen, Messehalle, Notarzt 2 Minuten, Zack. Der wird gerettet. Wenn ich 11 Stunden brauche bis zum nächsten Parkplatz, kann das für den ein Todesurteil bedeuten, die einfachste Verletzung oder so. Aber diese reale Gefahr, wirklich bei der ganzen Sache draufzugehen, ist ganz, ganz wichtig, damit der Mann sich überhaupt mit seiner eigenen Endlichkeit beschäftigt. Und nur dieses Begreifen, dass ich endlich bin, führt beim Mann zu irgendeinem Umswitchen, der sagt, mein Leben ist mir zu wertvoll, um weiter diese Scheiße zu machen.
Es ist wirklich ein Knacken. Du knackst wirklich etwas und der Schalter wird umgelegt.
Genau. Und das gibt es natürlich nicht umsonst. Also Kuschelkurs ist nicht.
Ja.
Und die Kernzeit ist wirklich, der Mann geht raus, sucht sich irgendwo mitten in der Wildnis, unter einem Baum, an einem Fels, in der Höhle oder ganz ausgesetzt auf so einem Berggipfel, seinen Platz, 2x2 Meter. nur mit einem Schlafsack und einer Zeltplane,
ja,
kein offenes Feuer. Und dort bleibt ihr 4 Tage und 4 Nächte fastend. Jeder Dritte trinkt auch nichts und arbeitet an seinem Thema. Der sitzt, also sitzt halt einfach nur da.
Und denkt. Darf er schreiben?
Nee, keine Ablenkung, keine Ablenkung. Auch das ist das Panzerknacken. Das heißt, also der größte Feind des Mannes ist die Untätigkeit,
ja,
und die Langeweile.
Ja.
Und nichts davon, was ihn davon abhalten könnte. Und das halten die Männer, 3 Tage halten die das durch. Deswegen machen wir es 4. 4 Tage hat bis jetzt noch keiner seine Maske aufrechterhalten können. Irgendwann bricht die.
Ja.
Und dann, da macht's Prof. Und dann fangen die Prozesse
dann
an.
Dann kommt die Transformation sozusagen.
Dann passiert in der Regel irgendwas.
Und dann seid ihr aber da. Also kann ich mir das so vorstellen?
Wir sind im Basiscamp.
Ihr seid im Basiscamp, die Männer sind irgendwo.
In der Wildnis draußen. Wir wissen in der Regel nicht genau wo.
Okay.
Ich weiß nur von hier ungefähr 400 Meter diese Richtung.
Ja.
Ist dieser Baum, den er mir beschrieben hat, als äußerst okay, außergewöhnlich.
Ja.
Mit einem starken Ast nach Osten. Und drunter sitze ich. Da, ne, okay, sage ich, alles klar, finde ich dann schon. Na, wenn du nicht mehr zurückkommst.
Boah, also es klingt wirklich nach Arbeit.
Ja.
Echt nach, ja, Arbeit und auch nach, ja, anstrengend. Aber auch, ich stelle mir halt vor, was passiert. Ja? Ich stelle es mir jetzt mal als, mhm, Frau vor, auch die Frau, und auch eine Frau untätig, mhm, irgendwo hinzusetzen. Na, ich würde es im Leben keine 3 Tage aushalten, aber vielleicht ja doch.
Ja,
ja, ja, aber auch, ich, genau, was eben noch rüberkommt, ist wirklich dieses, wenn sie es dann geschafft haben, ich glaube, da kommt nur noch Freiheit, nur noch das Gefühl von Freiheit, etwas erreicht zu haben, was ich mir niemals zugetraut hätte und vor allem, ich will nicht mehr zurück in mein altes Leben.
Ja, ja, ja.
Oder?
Also, wir arbeiten sehr, sehr intensiv und aktiv an der Absicht. Und die Männer gehen in diesen Prozess, indem sie uns den Brief schreiben, was ist, also sozusagen eine Absichtserklärung abgeben,
ja,
was ist meine Absicht, warum will ich da überhaupt mitmachen?
Ja.
Manche schreibt 1 Seite, manche schreiben 6 Seiten, manche schreiben 10 Seiten. Und der letzte Satz ist eigentlich der Satz, mit dem sie ihre ganze Absichtserklärung hätten beginnen sollen. Das heißt, die sind die Meister des Umkreisens des Problems.
Okay.
Und da müssen sie dann oftmals nochmal ran und,
ja,
sagen, pass auf, das ist alles Schrott gewesen, aber der letzte Satz war gut. Mit dem fängst du jetzt mal an, deine eigentliche Absichtserklärung zu schreiben. Also manche bauen eine unheimliche Geschichte, einen unheimlichen Zaun um sich herum.
Mhm.
Und es ist schwer, an die eigentliche Absicht ranzukommen. Fakt ist, wenn sie am Morgen dieser eigentlichen heiligen Zeit, an der, da stehen die an so einer Schwelle und da fragen wir sie, warum gehst du hinaus? Und dann antworten sie laut und deutlich mit einem einzigen Satz. Das heißt, das Ganze wird in der Vorbereitungszeit ist auf einen einzigen Satz verdichtet, den sie laut raussprechen, den alle hören.
Ja.
Genau. Und dann mit dem gehen sie raus und dann passieren in der Natur, tja, was auch immer. Also es passiert unheimlich viel, aber die meisten kommen zurück und sind so überwältigt von den äußeren Ereignissen,
mhm,
dass sie denken, so ein Scheiß, nur Hunger gehabt und gefroren habe ich und, mhm, das hat viel Geld gekostet, nichts hat gebracht, keine Vision, ich habe keine Erleuchtung gekriegt. Also völlig normal,
mhm,
weil natürlich, das ist keine einfache Zeit dort draußen, weder seelisch noch körperlich. Der eigentliche Schatz muss erst gefunden werden, mit dem Mann zusammen natürlich. Und dazu sind die nächsten 4 Tage da. Das heißt, da wird dann geguckt, Junge, guck mal, das und das und das und das, das hier, was du da gefunden hast. Und dann gehen die Augen auf und dann fließen die Tränen und die denken, am Anfang dachten, wenn sie zurückkommen, völlig sinnlos alles, dabei ist gar nichts passiert. Und die erzählen ihre Geschichte und ich erzähle die nur zurück. Ich erfinde dazu nichts, ich mache keine eigene. Ich erzähle diese Geschichte nur zurück. Sie hören ihre eigene Geschichte einfach nur noch mal durch meinen Mund.
Ja, und dann geht ihnen das Licht auf.
Und dann geht das Licht auf.
Ja, ist ja das geil.
Ja, und so einfach wie es klingt, so tief ist es, und wir haben und es ist, sind nicht wir, also wir sind keine Gurus, wir verbreiten keine Weisheiten, wir geben keine super Tipps oder so, wir sind
ja
auch nur Männer, die
ich erlebe dich ja auch, du bist ja unheimlich authentisch und du bist eben so gar kein typischer Guru, ja, der jetzt sagt, jetzt kommt mal alle her und ich habe das Ding gefunden, sondern man spürt einfach, dass du das selber erlebt hast, dass du selber durch so einen Prozess gegangen bist, mhm, und einfach wirklich, ja, du bist ein Mentor.
Ja.
Du bist der Mentor an deren Seite, der ihnen den Weg dahin zeigt.
Es ist die Natur, die die Heilungsarbeit leistet.
Aha.
Die Zeit, die du wirklich deswegen auch kein Zelt, nur der Schlafsack und die Plane. Du bist so intensiv mit 4 Tage, 4 Nächte mit der Natur zusammen, wie du es noch nie in deinem Leben wahrscheinlich gewesen bist. Mhm. Und die Natur bringt die Heilungsimpulse. Mhm. Das können Pflanzen sein, Wetter, Erlebnisse, Tiere. Ganz entscheidend sind Tiere, weil fast jeder Quest hat irgendwelche ganz intensiven und dabei sehr außergewöhnlichen Tierbegegnungen. Mhm. Da tauchen Tiere auf, die es eigentlich dort gar nicht gibt. Die sind dann plötzlich da, die kommen zu ihm an den Questplatz. Und nachher, wenn wir am Lagerfeuer sitzen, es kam schon vor, da kommen diese Tiere, wenn er anfängt, mit dem ersten Wort seine Geschichte zu erzählen, lugt das Wiesel oder der Iltis plötzlich über den Felsen, guckt, ist die ganze Zeit dabei, der erzählt seine Geschichte. Wir spiegeln diese Geschichte sozusagen, sein Part ist fertig und das Wiesel zieht ab.
Hammer.
Das ist der Hammer, das klingt ein bisschen wie so, naja, esoterischer Muschipupu.
Nee.
Ich weiß aber,
so wie du mir das gerade erzählst, ich kann das total.
Es passiert nicht bei jedem, aber es passiert wer wirklich da so ein Krafttier dort oben gefunden hat.
Der hat das für sein Leben.
Und das ist das Entscheidende. Du kannst diese Zeit einfach nicht mehr vergessen, weil diese Tage brennen sich in deine Zellen ein, in deinen ganzen Körper.
Ja.
Du kannst natürlich sagen, du hast da oben. Du bist mit der Absicht, mit der Fragestellung raus, hast dort oben diese Erkenntnis bekommen oder dort draußen und diese Antworten bekommen. In der Regel würde man sagen, naja, ich habe eine Frage gehabt, krieg Antworten, also setze ich es um. Gut, es gibt aber auch Männer, die sagen sich, nö, mache ich trotzdem nicht, passt mir nicht die Antwort oder so. Mhm. Ja, oder jetzt noch nicht. Die sind frei darin, mit dieser Antwort zu machen, was sie auch immer wollen. Mhm. Nur vergessen. Sie können weder ihre Frage vergessen, noch können sie die Absicht vergessen, noch können sie diese Tage da draußen vergessen, noch wo sie gesessen sind.
Und wie lange geht es insgesamt, das Camp? 10 Tage?
Das sind 14 Tage.
14 Tage?
14 Tage im Sommer, ja.
Jeden Sommer?
Wir fahren jeden Sommer raus, ja genau.
Wann? Im nächsten Jahr?
Im nächsten, muss ich nachschauen, warte mal. Nachschauen, wo ist es?
Ich stelle auf jeden Fall den Link mit rein hier in meinen Podcast.
17.8. bis 1.9.
Okay,
genau.
Okay.
Genau. Und,
ja, Wahnsinn. Ja. Also ich kriege Gänsehaut, wenn ich dir zuhöre, weil es wirklich rüberkommt, was du da ins Leben bringst mit deinem Kompagnon zusammen. Mhm. Und das fühlt sich einfach ganz doll nach Heilung an. Ganz, ganz doll.
Und das ist für 18-Jährige, die jetzt gerade, sagen wir mal, ihr Abi haben und eigentlich der Meinung sind, ja gut, jetzt habe ich zwar die Hochschulreife, aber bin ich schon ein Mann? Also ich habe eigentlich irgendwie... Mir fehlt was, ich muss mich als Kerl noch irgendwie beweisen. Die kriegen so eine ganz klassische Kriegereinweihung. Also denen wird es nicht einfach gemacht, die wollen die auch. Und die gehen halt raus, um auch im Kreis der Männer zu zeigen, hey, guck mal, ich habe was drauf. Na, also ich kann nicht nur Bücher wälzen und dumme Fragen in eine Multiple-Choice ankreuzen, sondern ich habe wirklich was drauf. Ich kann das auch wirklich stehen.
Ja.
Wie in so einer klassischen Männergruppe. Ja? Also wenn die Jungen hinten nachwachsen, die müssen sich beweisen, dass die Alten sagen, alles klar, kannst mit zu uns. Na, so läuft's ja. Oder wir hatten auch schon, wie alt war der Älteste, 75, glaube ich, der hat auch gesagt, naja, wir müssen nicht um den heißen Brei rumreden. Die letzte große Reise, auf die ich mich jetzt logischerweise vorbereite, ist mein Tod.
Ja.
Ja, das heißt also, ich will reinmachen mit meinem Leben, ich will klar sein. Und dessen Thema war natürlich die große letzte Reise, die wir alle antreten. Die stellst du dir mit 18 so noch nicht oder noch nicht mit 40.
Aber die Männergruppe ist ja dann auch gemischt, ne? Also du hast ja dann Jungsche bei, Ältere, ist ja alles bei.
Von 18 bis so.
Die ja dann wieder untereinander ganz viel von den anderen mitnehmen und lernen, sich reflektieren. Und
das ist nämlich auch der Grund, ich mag jetzt jemand sagen, oh, das mache ich alles alleine, das ist viel besser.
Ach, geht nicht.
Was fehlt, sind natürlich die Mentoren, die auch ein bisschen gucken, das Maximum dessen rausgeholt wird, also weit jenseits der Komfortzone.
Genau.
Aber das Allerentscheidende ist der Männerkreis am Lagerfeuer, den wir jeden Tag haben. Da sind 10 Männer dabei, plus wir zwei als Mentoren, also eigentlich sind es ja 12 Männer, weil wir erzählen ja unsere Geschichten oftmals auch und ein bisschen mit. Da mögen dich ja vielleicht 2, 3 oder 4 Geschichten oder Männerthemen oder auch Männertypen überhaupt nicht interessieren. Aber da sind bestimmt 2, 3, 4 Geschichten mit dabei, die berühren dich intensiv, weil das auch die haben mit dir was zu tun. Mhm. Ja, da kannst du was lernen. von den Fehlern und von den Erfolgen anderer Männer. Mhm. Und das, ich meine, wann sitzen Männer am Lagerfeuer und reden nicht über völlig belanglose Dinge, sondern reden über sich, ihre Gefühle, ihre Erfolge, ihre Niederlagen.
Passiert im normalen Leben eigentlich nie.
Ja.
Das genau. ist einfach Fakt.
Ja, leider. Ja. Weil normal ist es das Natürlichste der Welt, ja. aber wo haben wir noch, wo dürfen wir in Deutschland noch Lagerfeuer machen?
Ohne
die Feuerwehr und die Gemeindeverwaltung um Erlaubnis zu fragen, was völlig widersinnig ist.
Na? Ja, das zum einen und vor allem aber auch zum anderen, wo traut sich der Mann noch, seinen Panzer wirklich abzulegen ja. und seine Gefühle zu zeigen und über solche wichtigen Dinge zu sprechen.
Ja.
Da hast du was ganz, ganz Tolles geschaffen. Echt geil. Ja, ich freue mich total, dass du mir hier so einen tiefen Einblick oder uns so einen tiefen Einblick gegeben hast in diese Männerseminare. Und ja, wie gesagt, ich verlinke das.
Gerne, weil wir haben ja noch andere Angebote. Kürzere Wochenendgeschichten
okay.
oder auch mal eine Woche oder drei Tage.
Ach schön.
Na, das war halt jetzt die längste und intensivste Reise.
Ja.
Wir haben auch eine andere Reise, nennt sich Inspirationsreise für Kreative.
Aha.
Na, da gehen wir ins gleiche Gebiet. Aber da fährt man halt einfach mit als Kreativer, Fotograf, Schreiberling,
Designer.
Musiker, Designer, wie auch immer.
Musiker,
ja. Der einfach mal, oder irgendwie so ein Gestresster, der mal gerne ein paar Tage Ruhe und Besinnung hätte.
Ja.
Und wir bringen sie raus und zeigen jedem, wo in der Natur, weil wir kennen dieses Gebiet sehr intensiv. Wir fahren da ja seit 12 Jahren hin, 10 Jahren oder so. Also ich war da schon, ich kenne da jeden Stein inzwischen. Ich weiß, wo die geilen Bäume stehen, die tollen Felsen, die super Höhlen und so. Da kann man jeden hinbringen und wir kümmern uns halt im Basiscamp um die Ernährung, halten von allen Sorgen des alltäglichen Lebens, halten wir die dann frei.
Mhm.
Die mitfahren, das ist auch für Männer und Frauen. Das ist die Ernährung, also eine Reise für Männer und Frauen.
Ja.
Und genau. Und schauen mal, dass wir da ein Angebot haben, wo halt einer, der echt mal abschalten will und sich gerne in die Natur raussetzt oder Landschaftsfotografie macht oder was, oder der sich gerne auf den Berggipfel setzt, um den letzten Schliff an seine Komposition zu legen. Ach, was weiß denn ich? Also das ist da oben wirklich super gut geeignet, weil das ist eine
ganz inspirierende Sache. Sag nochmal, wo das genau
Sache.
Ist. Wo war das?
Rogen Nationalpark. Das liegt so 300 Kilometer nördlich von Oslo an der norwegisch-schwedischen Grenze.
Cool.
Genau. Und das ist
Stefan. Ein
super Gebiet.
Toll, ja. toll. Ich danke dir von Herzen und wünsche dir jetzt noch eine richtig tolle Lebensfreude-Messe.
Hammer.
Ne? Mit tollen Gästen und Interessenten. Ja, bis irgendwann. Das waren die Glücklichmacher, heute mit Stefan Ulbrich. Ich werde die Links zu seinen tollen Seminaren hier in die Shownotes reinpacken. Und wenn euch das interessiert, dann geht einfach mal auf seine Seite und guckt euch an, was ihr mit ihm zusammen und seinem Kollegen alles erleben könnt. Wenn ihr mehr zu mir erfahren wollt, dann geht zu perspektivenwechsel.coach oder schreibt mir oder ruft mich auch einfach an. Ich wünsche euch eine ganz tolle Zeit. Eure Anne.